NDR Info. Echo des Tages.
Mit Karin Bensch, guten Abend. Das sind einige unserer Themen. Wege aus der Krise, der Finanzgipfel in London bringt Lösungsvorschläge, dazu auch der Kommentar. Bundesregierung schlägt neuen Bahnchef vor und die NPD muss Geldstrafen zahlen. In London war heute und gestern so einiges los. Tausende Demonstranten auf der Straße, Polizisten dazwischen, U-Bahn-Haltestellen waren gesperrt, Gebäude abgeriegelt. Der Grund war das G20-Gipfel, das Treffen von Vertretern der 20 stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Ihr Ziel war es, gemeinsame Lösungen gegen die weltweite Finanzkrise zu finden. Heute Nachmittag ging der Gipfel zu Ende. Ralf Siener ist in London, hat die Verhandlungen beobachtet. Herr Siener, welche Ergebnisse gibt es denn?
Das Ergebnis, dass man vor allen Dingen regulieren will in Zukunft. Man will sozusagen das Wurzel und die Wurzel des Übels bekämpfen. Und man will all das, was sozusagen das Fiasko herbeigeführt hat, unter anderem die Hedgefonds, in Zukunft systematisch überwachen. Gordon Brown, der eigentlich gar kein Freund dieses Regulierens ist, weil er eben den Finanzplatz London stärken will, musste zugeben, in dem Gipfeldokument haben sich sozusagen Angela Merkel und Präsident Sarkozy aus Frankreich durchgesetzt, nämlich mit ihrer Intention, vor allen Dingen die Finanzindustrie an die Kette zu legen. Hedgefonds, aber auch die sogenannten Steueroasen, die Paradiese der Geldwäsche, zum Beispiel eben die britischen Kanalinseln, aber auch Inseln wie Curaçao oder die Kaimaninseln, Hongkong, Singapur, allen denen wird es auf Dauer an den Kragen gehen. Noch heute übrigens soll die Liste dieser sogenannten Steueroasen, also dieser Plätze der Steuerhinterziehung, veröffentlicht werden.
Bundeskanzlerin Merkel war ja auch mit dabei. Hat sie denn ihre Position für Deutschland durchsetzen können?
Absolut, das muss man sagen. Also gerade diese Kontrolle der Hedgefonds, gerade das Veröffentlichen der sogenannten Steuerparadiese, das war ihr Ziel, das war das Ziel von Sarkozy. Das wurde lange Zeit geblockt, vor allen Dingen von den Briten, vom Gastgeber Gordon Brown, aus guten Gründen, wie gesagt, der Finanzplatz London. Aber, das muss man sagen, die deutsche Bundeskanzlerin, der französische Präsident, sie haben sich durchgesetzt. Kontrolle steht ganz oben in diesem G20-Abschlussdokument. Gleichzeitig, das muss man allerdings auch sagen, beschränkt es sich nicht darauf, sondern es wendet gewaltige Summen auf, um vor allen Dingen den Entwicklungs-, den Schwellenländern zu helfen, die nicht einfach wie die Vereinigten Staaten Dollar nachdrucken können, um sich sozusagen aus der Schlinge der Finanzkrise zu ziehen. Diesen Ländern soll massiv Geld zur Verfügung gestellt werden, über den Internationalen Währungsfonds, über die Weltbank. Diese beiden großen Finanzorganisationen werden so mächtig wie noch nie in ihrer Geschichte, um vor allen Dingen den armen Ländern zu helfen.
Und wie sollen die Ergebnisse des Gipfels denn nun ganz konkret umgesetzt werden?
Also zunächst mal muss natürlich Geld fließen. Es ist von 5 Billionen die Rede. Das ist eine unglaubliche Summe. Also im englischen und amerikanischen 5 Trillion sollen aufgewandt werden, um Weltbank, um Währungsfonds stärker zu machen, um den armen Ländern zu helfen und um die Wirtschaft auch wieder in den Industrieländern in Gang zu bringen. Es soll Bürgschaften geben für exportorientierte Firmen. Aber das Geld muss natürlich auch tatsächlich fließen. Es darf nicht nur als gigantische Summe auf dem Papier stehen. Da muss man mal abwarten, was passiert. Und man muss natürlich auch abwarten, ob nun tatsächlich die Steueroasen ausgetrocknet werden, ob China tatsächlich sozusagen zusieht, wie der Platz Hongkong oder wie der Platz Macau, klassische Orte der Geldwäsche, nun plötzlich starken Regeln unterworfen werden. Also die Wahrheit ist nicht sozusagen im Konkreten und da muss man mal ganz genau hingucken.
Ralf Siener hat für uns in London beobachtet, wie die Vertreter der G20-Staaten die weltweite Finanzkrise lösen wollen. Danke. In London wurde also viel geredet über die Krise, mit großen Zahlen jongliert und es wurden auch ein paar Beschlüsse gefasst. Doch sind die Entscheidungen tatsächlich die richtigen? Reichen sie aus, um die Krise in den Griff zu bekommen? Und wie hat sich die Kanzlerin denn endgültig tatsächlich geschlagen? Peter Heilbrunner kommentiert.
Der Casino-Kapitalismus hat vorerst ausgedient und ins Börsenmuseum hat ihn Angela Merkel geschoben. Auf internationaler Bühne hat die Bundeskanzlerin das gezeigt, was ihr zu Hause fehlt: Führungsqualität. Ungewohnt deutlich hat Merkel zu Gipfelbeginn die wenig ambitionierten Vorschläge der britischen Gastgeber kritisiert. Über Nacht musste deshalb nachgearbeitet werden. Den ganzen Tag über wurde um die richtigen Formulierungen gerungen. Und Angela Merkel hat ihr Ziel erreicht. Ein Zurück auf Los gibt es für die Finanzbranche nicht mehr. Das Geschäftsmodell Monopoly hat ausgedient. Das wird die Londoner City schmerzen. Das wird an der Wall Street nicht zu Freudentänzen führen. Dafür werden die Beschlüsse von London die Stabilität des Finanzsystems wiederherstellen. Nachhaltigkeit statt Gier, Offenheit statt Täuschung, Finanzhilfe statt Marktideologie. Beim Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ist tatsächlich ein neues Fundament gelegt worden. Die Exzesse der Vergangenheit sollen sich in der Zukunft nicht wiederholen können, lautet dabei das Leitmotiv. Dazu haben Merkel und Co. klare Regeln vorgegeben. Die Namen von Steueroasen und Finanzparadiesen werden demnächst auf einer schwarzen Liste veröffentlicht. Die Finanzplätze werden so zur Kooperation gezwungen. Nicht einmal Steuerbetrüger und Finanzhasardeure werden in diesen Ländern mehr Geld anlegen wollen. Gerade erst musste die Schweiz erfahren, wie sensibel Kapital reagiert. Milliarden sind in den letzten Wochen aus der Alpenrepublik abgezogen worden, seit der deutsch-schweizerische Steuerstreit eskaliert ist. Börsenzocker und Renditejäger mit ihren Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften müssen sich einer strengen Aufsicht unterwerfen. Ihre Milliarden dürfen nicht mehr ungezügelt und unkontrolliert um die Welt wandern. Wie lückenlos die Kontrolle am Ende aber sein wird, das ist die große Unbekannte. Die Europäer müssen nun ihre Vorschläge präsentieren und weiter Druck machen beim Thema Regulierung. Noch ist die Gefahr nicht gebannt, dass einzelne Finanzplätze in alte Gewohnheiten zurückfallen. Dem Internationalen Währungsfonds wird deshalb eine Schlüsselrolle zukommen. Er wird die Kontrollsysteme der einzelnen Länder überprüfen und Defizite benennen müssen. Überhaupt ist der IWF neben der deutschen Kanzlerin der zweite Gewinner der Veranstaltung. Die Mittel des Fonds werden mindestens verdreifacht. Sein Chef Dominik Strauss-Kahn wird der weltoberster Krisenmanager. So viel Macht in den Händen einer Behörde hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Die internationale Staatengemeinschaft geht damit ein hohes Risiko ein. Doch die Staats- und Regierungschefs hatten keine andere Wahl. Die ärmsten Länder der Erde brauchen mehr Geld vom IWF, sonst versinken noch mehr Staaten auf der südlichen Halbkugel im Chaos. Niemand weiß, ob die Medizin von London wirken wird. Doch dass die G20-Teilnehmer überhaupt deren Rezeptur verändert haben, ist ohne Zweifel ein Erfolg.
Peter Heilbrunner kommentierte den G20-Gipfel in London. Es ist 18.37 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mit Eisenbahnen kennt er sich von Berufswegen nicht so gut aus, eher mit Flugzeugen oder Autos. Dennoch soll Rüdiger Grube neuer Chef der Deutschen Bahn werden. Zuvor war er Manager bei Daimler. Die Gewerkschaften sind skeptisch, ob Grube der richtige Mann für den neuen Chefposten bei der Bahn ist. Die Bundesregierung sieht das anders. Aus Berlin, Frank-Christian Starke.
Ein guter Mann zur richtigen Zeit. Auf diese knappe Formel bringt Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee seinen Personalvorschlag und spricht von Rüdiger Grube in den höchsten Tönen. Kompetenter Manager, bewandert in Mobilitätsfragen, erfahren auf dem internationalen Parkett. Besonderen Wert legt Tiefensee auf die soziale Kompetenz des wahrscheinlich neuen Mannes an der Bahnspitze. Grube könne gut mit Mitarbeitern umgehen. Das ist für den Minister ein wichtiges Kriterium bei der Suche nach einem Nachfolger für Hartmut Medorn. Auffällig deutlich sucht Tiefensee dabei die Nähe zu den Gewerkschaften.
Ich finde es sehr legitim, dass die Mitarbeiterschaft zum einen verlangt, dass es ein integrierter Konzern bleibt und dass der zukünftige Vorstandsvorsitzende das auch ganz klar zum Ausdruck bringt. Und zum anderen wird die Forderung zu Recht erhoben, dass wir jetzt nicht bei der Aufklärung der Datenaffäre das Buch zuklappen, sondern bis zum Schluss forschen, bis zum Schluss die Fakten eruieren und auf den Tisch legen. Die Forderungen der Mitarbeiterschaft sind auch meine.
Die Teilprivatisierung der Bahn, der Börsengang stehe bis auf Weiteres nicht auf der Agenda. Auch das betont der Verkehrsminister. Und der Vorschlag sei gemeinsam von SPD und CDU gemacht worden, in völliger Übereinstimmung. Ob tatsächlich und wann der neue Bahnchef berufen wird, das steht noch nicht fest. Die wichtigen Gewerkschaften Transnet und GdBA, die dabei ein Wort mitzureden haben, wollen sich noch nicht festlegen und zunächst Anfang kommender Woche in ihren Gremien beraten. Haben aber schon ihre Vorstellungen und die bereits persönlich dem vermutlich neuen Mann an der Bahnspitze deutlich gemacht. Klaus-Dieter Hommel, Vorsitzender der Gewerkschaft GdBA.
Wir erwarten, dass das Unternehmen im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit und im Hinblick auf Service umsteuert. Über mehrere Jahre hat man die Bahn in Richtung Börse ausgerichtet und kostengetrieben geführt. Jetzt setzen wir darauf, dass es mehr Qualität und Service gibt. Das wird den Verbrauchern helfen, aber auch den Arbeitnehmern.
Und zu Rüdiger Grube merkt er an, er glaube, er könnte es können. Sein Kollege, Gewerkschaftsvorsitzender Alexander Kirchner von Transnet, hat sich fix bei der IG Metall nach dem Kandidaten erkundigt und erfahren, dass der Daimler-Manager jemand sei, mit dem man gut arbeiten kann. Ein deutliches Lob für den gebürtigen Hamburger. Aus der Opposition, von Verbänden kommen derweil viele Forderungen und Hinweise, wie die Bahn sich aufzustellen habe. Kritik an der Personalentscheidung ist aber ziemlich rar. Bei den Grünen überwiegt Skepsis. Der Automann Gruber habe keine Erfahrung im Bahngeschäft. Die sei aber nötig, wenn man einen Neuanfang wolle. Ähnlich argumentiert der Verkehrsclub Deutschland, VCD. Ein früherer Auto- und Luftverkehrsmanager an der Spitze der Deutschen Bahn AG, das sei in etwa so, als ob ein Metzgermeister zum Chefkoch eines Vegetarierrestaurants gekürt würde. Wenn man mehr Verkehr auf die Schiene verlagern wolle, bräuchte man jemanden, der sich mit dem System Schiene auch auskennt.
Wie lange bekommen Autokäufer die Abwrackprämie noch in voller Höhe gezahlt? Auf diese Frage gab es längere Zeit keine klare Antwort. Nun scheint sich ein Termin abzuzeichnen. Gerd Diepenbrock.
Für alle Anträge, die bis Ende Mai eingereicht werden, soll die Abwrackprämie auf jeden Fall in voller Höhe von 2.500 Euro gewährt werden. Das verlautete heute aus Koalitionskreisen. In der kommenden Woche will das Bundeskabinett dann beraten, wie es weitergehen soll. Angekündigt war bereits, dass der offiziell als Umweltprämie bezeichnete Anreiz für den Neuwagenkauf nur in diesem Jahr gezahlt werden soll. Vor allem die Finanzexperten der SPD-Fraktion drängen darauf, künftig die Prämie deutlich zu kürzen, um die Kosten für den Haushalt zu begrenzen. Denn die Prämie ist der Renner. Im März wurden so viele neue Autos in Deutschland verkauft wie seit 17 Jahren nicht mehr. Über 400.000 Neuzulassungen und ein Plus von 40% meldete der Verband der Automobilindustrie. Importmarken profitieren von diesem Boom stärker als deutsche Hersteller. Die Sorge der Verbraucher über ein frühes Ende der Umweltprämie habe offenbar im März zu einem Ansturm der Käufer geführt, heißt es seitens des Automobilverbandes. Beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle näherte sich heute die Zahl der Anträge der Marke von 1,2 Millionen. Für den Staat bedeutet dies rund 3 Milliarden Euro Kosten. Vorgesehen war aber insgesamt nur ein Fördertopf von 1,5 Milliarden Euro. Aus Kreisen der Regierung wurde heute klargestellt, keinesfalls sei rückwirkend mit einer Kürzung der Prämie zu rechnen. Erwogen werde eine Senkung voraussichtlich für Anträge in der zweiten Jahreshälfte. Eine Aufstockung der Fördermittel muss ebenso wie einer Kürzung der Prämie der Bundestag zustimmen.
Die Deutsche Telekom ist wieder in den Schlagzeilen und wieder geht es um Millionen von Kundendaten, die offenbar weitergegeben wurden. Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass die Telekom dem Bundeskriminalamt Kundendaten für eine Rasterfahndung zur Verfügung gestellt hat. Damit sei nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nach Islamisten gesucht worden. Joachim Hagen berichtet.
Nachdem klar geworden war, dass Studenten der Technischen Universität Hamburg-Harburg zu der Terrorzelle gehörten, die die Flugzeuge in das New Yorker World Trade Center und in das Pentagon geflogen hatten, wurde vor allem nach Muslimen gesucht, die an einer technischen Fakultät studieren oder studiert hatten und aus einem arabischen Land stammen. Die Landespolizeibehörden und das Bundeskriminalamt sammelten dazu Daten bei Universitäten, Einwohnermeldeämtern und dem Ausländerzentralregister. Insgesamt sollen es mehr als 8 Millionen Datensätze gewesen sein. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau wurden auch Kundendaten der Telekom für diese Rasterfahndung benutzt. Den schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten Thilo Weichert überrascht das nicht.
Die Schläfersuche ist ja in den Zeiten nach dem 11. September sehr weit verbreitet gewesen. Die Polizei hat sich fast alles erlaubt. Und im Prinzip ist jetzt das sozusagen der letzte Aufschlag, wo jetzt also auch noch bekannt wird, dass nicht nur eben Angaben aus Meldebehörden von Universitäten, sondern, und das ist jetzt besonders sensibel, von einem Telekommunikationsunternehmen, das dem Fernmeldegeheimnis unterliegt, verarbeitet worden sind.
Die Telekom dementiert die Herausgabe der Daten zwar nicht, beruft sich aber auf eine angebliche Verschwiegenheitsverpflichtung, wenn es um Auskunftsersuchen staatlicher Stellen geht. Mit dieser staatlichen Stelle ist offenbar das Bundeskriminalamt gemeint. Spätestens seit Mai 2006 ist allerdings klar, dass ein solcher Datenabgleich verboten ist. Damals entschied das Bundesverfassungsgericht in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen, dass eine solche Rasterfahndung nur bei einer konkreten Gefahr und nicht im Rahmen einer sogenannten Vorfeldermittlung zulässig ist. Und dabei, so der Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert, wurde auch die Rasterfahndung nach den Schläfern für unzulässig erklärt.
Bundesverfassungsgericht hat im Hinblick auf die Rasterverhandlung ganz klar gesagt, dass das unzulässig war. Es geht nicht, dass man praktisch Menschen nur aufgrund von ganz bestimmten Merkmalen, man kommt aus einem bestimmten Land, hat eine bestimmte Religionszugehörigkeit, hat ein bestimmtes Alter, ist Studierender, man telefoniert vielleicht in ganz bestimmte Länder, dass das schon als Hinweis genügen soll, um anzunehmen, dass man jetzt ein Terrorist oder ein Terroristenfreund ist.
Das Bundeskriminalamt hat bislang noch keine Stellungnahme abgegeben, obwohl die immer wieder angekündigt worden war. Und auch die Deutsche Telekom steht in der Kritik, denn der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Joachim Jakob hatte bereits 2002 darauf hingewiesen, dass Unternehmen nicht gezwungen werden können, Kundendaten herauszugeben.
Die NPD hat Geldsorgen und das schon seit einigen Jahren. Jetzt aber muss die rechtsextreme Partei eine riesige Geldstrafe zahlen, mehr als 2,5 Millionen Euro. Der Grund? Die Partei hat Fehler in ihrem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2007 gemacht. Den größten Batzen der Geldstrafe muss sie sogar in den nächsten 4 Wochen zahlen. Aus Berlin Dirk Müller.
Der rechtsextremen NPD steht das Wasser nun bis zum Hals. Vor dem am Wochenende in Berlin geplanten Bundesparteitag droht sie im selbst angerichteten Finanzsumpf zu versinken. Insgesamt 2,5 Millionen Euro soll die Partei an den Bundestag zahlen, wegen eines falschen Rechenschaftsberichtes. Verrechnet werden zwar bereits zurückgehaltene Gelder aus der staatlichen Parteienfinanzierung, aber der große Rest, noch 2,2 Millionen, soll bis Mai auf dem Tisch des Hohen Hauses liegen. Wenn sich beide Seiten nicht noch über ein Abstottern der Zahlungen einigen. Doch das müsste die NPD erst beantragen. Die Bundestagsverwaltung bestraft nach eigenen Angaben Unrichtigkeiten aus dem Jahr 2007. Die NPD hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Klage angekündigt. Sie sieht hinter der Strafzahlung die Absicht der 17 Innenminister, die Partei finanziell auszubluten, heißt es in einer Erklärung. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der NPD falsch deklarierte Spenden, falsch ausgewiesene staatliche Mittel und fehlerhafte Angaben zum Parteivermögen vorgehalten werden. Schon vor 2 Jahren waren knapp 900.000 Euro an Strafzahlungen fällig. Parteichef Udo Vogt hatte bereits Anfang März eingeräumt, dass die Partei aufgrund der Finanzprobleme in eine Existenzkrise stecke. Genau die könnte ihm nun den Posten kosten. Seit Monaten streiten sich Parteimitglieder allerdings nicht nur darum, sondern auch über die künftige Ausrichtung der Partei und um die Frage, wie eng man mit gewaltbereiten Kameradschaften zusammenarbeiten soll. Der NPD-Fraktionschef im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pasteurs, will Vogt nun ablösen. Streit gibt es allerdings um den Ort dieses Bundesparteitags. Er soll im Rathaus des Berliner Bezirks Reinickendorf stattfinden. Nachdem die Bezirksverwaltung dies zunächst abgelehnt hatte, entschied das Verwaltungsgericht nach Klage der NPD, der Partei müsse ein Raum für den Parteitag zur Verfügung gestellt werden. Dies folge aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes. Dagegen wehrt sich nun der Bezirk. Die Beschwerde sei am Vormittag eingegangen, bestätigte eine Sprecherin des Berliner Oberverwaltungsgerichtes. Eine Entscheidung könnte möglicherweise morgen fallen.
Die Europäische Zentralbank hat heute erneut auf die schwache Wirtschaft reagiert. Sie hat den Leitzins gesenkt um 25 Punkte auf 1,25%. Das ist der neue Satz, zu dem sich Banken bei der EZB Geld leihen können. Wer Sparguthaben besitzt, den wird das nicht unbedingt freuen, denn die Verzinsung sinkt dadurch. Wer aber ein Darlehen oder einen Kredit aufnimmt, für den werden die Konditionen günstiger. Aus Frankfurt, Mischa Erhardt.
Diese Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte fällt niedriger aus, als die meisten erwartet hatten. Denn die Mehrzahl der Experten ging von einer Senkung auf 1% aus. Trichet hob aber hervor, dass mit dieser Senkung der Leitzins auf einem Rekordtief steht. Das sind die niedrigsten Zinsen seit dem Bestehen der Europäischen Zentralbank und der Einführung des Euro. Und es sind die niedrigsten Zinsen seit dem Zweiten Weltkrieg, also auch seit der Zeit der Mütter und Väter der Europäischen Zentralbank. Dass die Zentralbank sich nicht zu einem größeren Schritt nach unten entschlossen hat, liegt wahrscheinlich daran, dass sie ihr ganzes Pulver noch nicht verschießen will. Sie hält sich damit also die Möglichkeit offen für einen weiteren Zinsschritt.
Is it the lower limit? I would say very candidly.
Ist das die Untergrenze? Nein, wenn ich es genau betrachte, ist das nicht die Untergrenze. Ich schließe nicht aus, dass wir auf sehr maßvolle Weise noch tiefer gehen können. Eine Nullzinspolitik wie in den USA oder Japan will die EZB aber nicht verfolgen. Mit der heutigen Senkung hat die EZB seit Herbst vergangenen Jahres den Leitzins insgesamt um 3% zurückgenommen. Im Oktober stand er noch bei 4,25%. Mit dem niedrigen Leitzins kommen die Banken leichter und billiger an frisches Geld, denn der Leitzins legt fest, wie viel Zinsen die Geschäftsbanken zahlen müssen, wenn sie sich bei der Zentralbank Geld beschaffen. Die EZB hofft also mit dieser Maßnahme, dass der Kreditfluss wieder in Gang kommt, zwischen den Banken untereinander, aber auch die Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte. Denn die Krise hat den Geldmarkt sozusagen eingefroren. Besserung für die internationale Wirtschaft sieht Trichet erst kommendes Jahr. Die letzten Daten und Informationen, die wir haben, zeigen, dass die Weltwirtschaft und die Eurozone sehr schwach bleiben werden in diesem Jahr 2009, bevor sie dann aber wieder ein wenig ansteigen im kommenden Jahr 2010. Mit der heutigen Senkung steuert die Europäische Zentralbank auch gegen eine mögliche Deflation an. Denn die Preisteuerung im Euroraum liegt nur noch bei 0,6%. Auch das ist ein historischer Tiefstand. Bei sinkenden Preisen befürchten Ökonomen, dass Verbraucher sich mit Anschaffungen zurückhalten, weil sie erwarten, dass die Preise noch weiter fallen werden. Das würde also den Konsum, mögliche Investitionen und schließlich auch die Wirtschaft weiter lähmen. Auch Maßnahmen neben einer Leitzinssenkung schließt die Europäische Zentralbank nicht aus. So könnte sie versuchen, Wertpapiere und Anleihen von Banken oder auch Unternehmen aufzukaufen, um mehr Geld in den Markt zu bekommen. Auch dazu, sagte Trichet, werde sich die Zentralbank im kommenden Monat wieder äußern.
Die Bundesnetzagentur möchte, dass in Deutschland mehr in Telekommunikation investiert wird. Zum Beispiel sollen ländliche Gebiete schnellere Internetverbindungen bekommen. Genau das wollten auch die Netzbetreiber. Doch jetzt wollen sie die Unternehmen die Pläne prüfen. Grund dafür ist, dass die Bundesnetzagentur die Miete für die letzte Meile senken will, also für den Abschnitt der Leitung, der direkt zum Kunden führt. Jürgen Döschner berichtet.
Lange Zeit hatte die Bundesnetzagentur den Ruf, eine reine Verbraucherschutzbehörde zu sein. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise setzte der Chef der Behörde Matthias Kurt bei der Vorlage des aktuellen Jahresberichts diesmal einen anderen Schwerpunkt.
Wir wollen Investitionen in den Netzen fördern, wir wollen moderne Infrastrukturen und wir glauben, dass die Netze, egal um welche Netze es sich handelt, ob das Telekommunikationsnetze, Energienetze, Gasnetze, Bahnnetze oder auch Postnetze sind, dass es dafür viele Chancen gibt.
Chancen für die Investoren, da Investitionen in Infrastruktur langfristige und sichere Renditen bieten, Chancen aber auch für die Gesamtwirtschaft, da es um Milliardensummen geht, von denen insbesondere kleinere und mittelständige Unternehmen profitieren sollen. Als Beispiel nennt Kurt den geplanten Ausbau von Breitbandverbindungen im ländlichen Raum und drahtlose Internetverbindungen.
Da ist eines der Dinge, die wir sehen, um in der jetzigen Wirtschaftskrise auch belebende Aspekte zu setzen, zum Beispiel eine der größten Frequenzauktionen, die wir je in Deutschland vorbereitet haben. Mit 360 Megahertz ist das ein Bereich, der größer ist, als wir es je bei irgendeiner Frequenzauktion vergeben haben. Auch die sogenannte UMTS-Auktion im Jahr 2000, die ja recht spektakulären Verlauf genommen hat, hatte bei weitem weniger Frequenzspektrum zur Verfügung. Wir glauben, ich habe das mal etwas zugespitzt gesagt, dass das auch ein Beitrag der Netzagentur zum Konjunkturprogramm ist.
Diese Töne sind neu und dürften bei den Unternehmen der Energie- und Telekommunikationsbranche auf heftigen Widerstand stoßen. Denn in deren Augen hat die Bundesnetzagentur in den vergangenen Jahren durch die Kürzung von Netzgebühren Investitionen nicht gefördert, sondern eher gefährdet. Besonders die Stromversorger klagen über zu niedrige Renditen und warnen vor einem Investitionsstau. Matthias Kurt wehrt sich heftig gegen diese Vorwürfe.
Die historischen Tiefstände an Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen im deutschen Stromnetz liegen allesamt vor dem Inkrafttreten der Regulierung. Und man kann sogar, wenn man sich diese Zahlen anschaut, feststellen, dass mit Aufnahme der Regulierung im Jahr 2005, 2006 die Investitionen stark angestiegen sind. Wir liegen jetzt bei den angemeldeten Investitionen 2008, 2009 und 2010 jeweils über 3 Milliarden Euro.
Als Beleg dafür, dass die Bundesnetzagentur Verständnis für die Sorgen der Netzbetreiber hat, verkündete Matthias Kurt heute in Bonn, dass die Stromkonzerne künftig bis zu 30% höhere Gebühren für die Durchleitungen im Hochspannungsnetz verlangen dürfen. Die Verbraucher dürften das kaum zu spüren bekommen, weil die Hochspannungsleitungen nur 10% des gesamten Netzes ausmachen. Außerdem hätten die Konsumenten die Möglichkeit, ihren Anbieter zu wechseln, nicht nur bei Telefon und Strom, sondern sondern in zunehmendem Maße auch beim Gas.
Private Kunden konnten vor wenigen Jahren gar keinen Gasanbieter wechseln. Dann haben wir hier berichtet, dass es inzwischen wenigstens ein Angebot gibt, seinen Anbieter zu wechseln für Private. Inzwischen gibt es in bestimmten Regionen Deutschlands bis zu 18 Angebote, seinen Gasanbieter zu wechseln.
Nicht zuletzt deshalb ist das vergangene Jahr aus Sicht der Bundesnetzagentur ein äußerst erfolgreiches gewesen.
Vor einer Woche waren zwei deutsche Jugendliche in der Türkei ins Koma gefallen. Sie hatten nach einem Trinkgelage in einem Hotel schwere Vergiftungen. Es soll ihnen nach wie vor nicht gut gehen. Aus Istanbul Kilian Pfeffer.
Die beiden deutschen Schüler, die im Koma liegen, befinden sich gerade auf dem Rückflug von der Türkei nach Deutschland. Der ADAC organisiert den Flug. Ein Ambulanzflugzeug soll gegen 15.30 Uhr in Antalya gestartet sein. Offenbar geht der Flug direkt nach Lübeck. Dort wird er vermutlich gegen 19.30 Uhr eintreffen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur sollen die beiden Jugendlichen auf einer Intensivstation des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein weiter behandelt werden. Sie liegen bereits seit einer Woche im Koma. Ihr Gesundheitszustand ist weiter schlecht. Sie werden immer noch intensivmedizinisch behandelt. Seit gestern ist bekannt, dass der verstorbene Schüler Raphael N. 2,0 Promille des giftigen Stoffs Methanol im Blut hatte. Das hat die Autopsie der Rechtsmedizin Hamburg ergeben. Tödlich können bereits 0,2 Promille sein. Die Schüler haben also wahrscheinlich gepanschten Alkohol getrunken. Terkan Demir, der stellvertretende Krankenhausdirektor des Anadolu-Krankenhauses in Antalya, sagte zu der Frage, ob es den beiden Koma-Patienten besser gehen würde, wenn die Methanolvergiftung sofort behandelt worden wäre.
Unser Krankenhaus hat von Anfang an alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, auch Methanol, und hat die Patienten dementsprechend behandelt. Aber es ist nicht möglich, dies von Anfang an zu bestimmen. Deswegen wurden ja auch Blutproben entnommen. Die Frage, wie es dazu kam, ist eine Frage, die Polizei und Staatsanwaltschaft beantworten müssen. Ich werde dies nicht kommentieren.
Ins Anadolu-Krankenhaus nach Antalya wurden die Schüler nach 36 Stunden eingeliefert. Vorher befanden sie sich im Krankenhaus in Kema. Das Problem gepanschter Alkohol in türkischen Feriengebieten ist offenbar kein Einzelfall. Bei Razzien im letzten Jahr wurden dort rund 15.000 Flaschen gepanschter Alkohol sichergestellt. Oktay Valer, Vorstandsvorsitzender der Tourismusinvestoren der Türkei, sagte, die besonders hohe Alkoholsteuer sei ein wichtiger Faktor. Auf Alkohol werden in der Türkei nicht nur 18% Mehrwertsteuer, sondern auch noch eine außergewöhnlich hohe Sonderverbrauchersteuer aufgeschlagen. Das verleite zum Panschen und sabotiere so den Tourismus, so Valer. Trotzdem sei der gerade erlebte Fall ein Sonderfall.
Die Sache mit der Methanolvergiftung in Antalya ist schon ein sehr extremer Fall. Wir würden wünschen, dass solche Dinge nicht passieren. Der Fall macht aber deutlich, dass Kontrollen weiter verschärft werden müssen. Ich gehe davon aus, dass die Tourismusbranche dies berücksichtigen wird. Auch die Regierung kann beitragen, indem sie wirtschaftlich etwas unternimmt, nämlich die so hohe Sonderverbrauchersteuer herabsetzt.
Die restlichen vier deutschen Jugendlichen sind schon heute früh nach Deutschland zurückgeflogen. Sie wurden gestern von der türkischen Staatsanwaltschaft in Kema befragt. Die Schüler sagten, sie hätten in der fraglichen Nacht keinen Alkohol außerhalb des All-Inclusive-Hotels gekauft. Angeblich sollen sie im Hotel einen Barkeeper beauftragt haben, der den vermutlich gepanschten Schnaps dann besorgt haben soll. Bei der Staatsanwaltschaft Lübeck liegen drei Anzeigen gegen unbekannt vor. Der Anwalt der Eltern des verstorbenen Raphael N. hat sich geäußert. Er sagte, die Eltern von Raphael wollten wissen, wer für den Tod ihres Sohnes verantwortlich war und auch, ob er zu verhindern gewesen wäre.
Das war das Echo des Tages. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Karin Bentsch. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Abend.